Ja, ich freue mich, hier in Berlin zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Frau Hui. Was können wir von Milei lernen? Ich kenne Milei schon aus der Zeit, bevor er Präsident geworden ist, als Kollegen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich habe ihn 2021 eingeladen, in meine Vorlesung per Zoom einen Vortrag zu halten. Und in unserem Masterstudiengang zur Ökonomie der Österreichischen Schule, den wir in Madrid haben. Und da hat er uns schon erklärt, warum er überhaupt in die Politik gegangen ist, als Outsider, weil er eben auch ein Outsider ist. Er ist nämlich Ökonom. Ja, er hat an Universitäten gelehrt, er war Berater, Analyst. Ja. Und dann hat er auch noch mitgearbeitet bei einem Buchprojekt von mir. Da hat er ein Kapitel beigesteuert und dann 2022 haben wir uns dann zum ersten Mal persönlich getroffen und dann ist dann auch ja, kennengelernt und schätzen gelernt. Er war so freundlich, auch ein Vorwort für mein Buch zu schreiben. Als er dann gewählt wurde, war es für mich ein Schock, weil jemand, den ich persönlich kenne und der Ökonom ist, der immer ganz persönlich ist, er immer freundlich, ganz herzlich, ja, das Italienische vielleicht, Herzlichkeit. Auch großzügig, ja, er empfiehlt oft in Interviews ein Buch von mir, In Defense of Deflation. Ja, wie kann jemand Präsident werden? Das war ein Schock für mich, jemand, der sich als Libertären bezeichnet und so weiter. Um diesen Schock zu verarbeiten, habe ich dieses Buch geschrieben, was dann erklärt, wie es möglich ist, dass so jemand Präsident wird. Ja, das als Beweis, dass ich kenne. Das ist in der Casa Rosada. Das ist das Buch, genau. Da können Sie es erstmal lassen.
Ach
So,
so, okay.
ja, noch mal zurück. Weil ich wollte jetzt auf die Situation kommen, in der Argentinien war, bevor er Präsident geworden ist. Die Situation war prekär. Es stand kurz vor dem Abgrund, das Land. Und sein größter Verdienst ist in meinen Augen, dass er die Hyperinflation abgewendet hat. Denn im Dezember 2023, als er gewählt wurde, lag die monatliche Preisinflation der Konsumgüterpreise bei sage und schreibe 25,5%. Die Erzeugerpreise, die den Konsumgüterpreisen normalerweise vorweglaufen, die stiegen im Dezember 2023 sogar um 54%. Das ist aufs Jahr gerechnet, wenn man das annualisiert, sind das 17.000%. Ja. Gleichzeitig lag die Staatsverschuldung bei etwa 100% des Bruttoinlandsprodukts. Argentinien stand kurz vor dem 10. Staatsbankrott der Geschichte. 5% Defizit im Haushalt, 10% Defizit in der Zentralbank, die eben auch ein Defizit hatte, also 15% Defizit der Wirtschaftsleistung. Das wurde alles durch das Drucken neuer Pesos finanziert. Ja, und das hat natürlich Inflation generiert, die vor allen Dingen die Armen, die Ärmsten am stärksten trifft. So, also Sie sehen, es war wie eine Lawine der Inflation, die sich beschleunigte und auf Argentinien zuraste. Wie hat er es jetzt geschafft, dass es nicht zu einer Hyperinflation kam? Ja, er hat das Defizit beseitigt. Ja. Er hat innerhalb eines Monats hat er das 5-prozentige Defizit im Haushalt beseitigt und 6 Monate hat es gedauert, um das Defizit in der Zentralbank zu beseitigen. Seitdem gibt es einen Überschuss, ja, zum ersten Mal seit 123 Jahren einen Überschuss bei gleichzeitiger Zahlung der Schulden. Aber er hat das Defizit nicht beseitigt durch Steuererhöhung. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat die Steuern um 2,5% gesenkt. Also er hat vor allen Dingen Importsteuern gesenkt, den Impuesto País, Steuern auf Import von Handys und so weiter. Wie hat er das Defizit beseitigt? Er hat das Defizit beseitigt, indem er die Staatsausgaben radikal mit der Kettensäge gesenkt hat. Er hat die Ministerien von 18 auf 9 gesenkt. Er hat 200 Behörden ganz geschlossen. Er hat über 62.000 Staatsbedienstete entlassen. Er hat alle Transfers an die Provinzen gestrichen. Er hat Subventionen gestrichen, die Subventionen auch an die Medien. Er hat die Gehälter von Staatsangestellten gekürzt, zu Beginn auch die Renten. Und so hat er das Defizit beseitigt und einen Überschuss erwirtschaftet. Und so sind die Inflationserwartungen eben zurückgegangen. Und jetzt die nächste Folie, bitte. Hier sehen Sie, wie die Inflation sich beschleunigt hatte und dann bis auf 300%, das ist die jährliche, und seitdem gefallen ist. Jetzt liegt die monatliche Inflationsrate noch bei etwa 2%. Also die Mission der Abwendung der Hyperinflation ist erreicht, aber was ist mit der Wirtschaftsleistung passiert? Ja. Unsere keynesianischen Freunde, die würden sagen, ja, wenn der Staat weniger ausgibt, gibt es weniger Nachfrage. Wenn es weniger Nachfrage gibt, dann verkaufen die Unternehmen weniger. Wenn die Unternehmer weniger verkaufen, dann müssen sie Leute entlassen. Dann die Arbeitslosen, dann fragen die wieder weniger nach. Die aggregierte Nachfrage sinkt weiter. Es kommt zu einer Abwärtsspirale, Rezession, Arbeitslosigkeit, Depression. Tatsächlich haben sie das auch in diesem Fall prognostiziert. Zum Beispiel Thomas Piketty, dieser französische Ökonom, hat einen öffentlichen Brief unterschrieben mit 100 weiteren Kollegen, in dem sie gewarnt haben vor Milei. Wenn Milei gewählt wird und das macht, was er sagt, was er machen wird, dann kommt es zum absoluten Super-GAU in Argentinien. Gut, was ist passiert? Nächste Folie bitte. Bei der Wirtschaftsleistung. Die Rezession, die schon vor Milei begonnen hatte, die hatte im Sommer 23 begonnen, die ging noch weiter bis April, Mai. Und seitdem wächst die Wirtschaft. Es kam zu einer Erholung in V-Form. Heute ist die Wirtschaftsleistung auf einem Rekord. Nie hat Argentinien so viel produziert wie derzeit. Von Dezember 23 bis Dezember 25 ist die wirtschaftliche Aktivität um über 10% gestiegen. Im Jahr 25 ist es 4,4% gestiegen. Für dieses Jahr werden von der Weltbank 3,5% erwartet. Die letzte Zahl, die wir haben, ist März 2026. Auf Jahresbasis ist Argentinien da 5,5% gewachsen. Die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau. Die Exporte liegen auf Rekordniveau. Es gibt einen Energieüberschuss. Ja, es wird nicht mehr Energie importiert, sondern exportiert. Die Agrarproduktion liegt auf einem Rekord. Die Beschäftigung, wie ich gesagt habe, die Reallöhne sind gestiegen, über 10%. Mittlerweile sind die Renten auch gestiegen gegenüber Amtsantritt mit über 10%. Also die Zahlen sind alle wunderbar. Natürlich gibt es Anpassungen innerhalb Argentiniens, weil er vor allen Dingen auch dereguliert hat. Das ist der andere Standbein der Kettensäge. Es gibt die Kettensäge bei den Staatsausgaben und es gibt die Kettensägen bei der Regulierung. Er hat ein eigenes Deregulierungsministerium eingeführt. Er hat auch so mit Dekreten dereguliert, ganz zu Beginn zum Beispiel die Mietpreisbremse abgeschafft, den Luftverkehr dereguliert. Und Unternehmer konkurrieren ja darin, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen durch bessere Produkte zu günstigen Preisen zu befriedigen. Und um bessere Produkte zu günstigen Preisen herstellen zu können, braucht es Freiheit. Und die Regulierung, die schränken die Freiheit eben ein. Ja? Mit den Regulierungen gibt es dann weniger Innovationen auch und die Kosten steigen. Und da hat er eben angesetzt und viel dereguliert, um eben mehr unternehmerische Freiheit zu haben, was dann auch die Kosten gesenkt hat. Ja, der Deregulierungsminister Sturzenegger spricht immer davon, dort in dem Bereich, wo dereguliert wird, da fallen die Kosten etwa 30%. Und er hat eben auch im Außenhandel vor allen Dingen dereguliert, weil Argentinien sehr protektionistisch war. Und durch diese Öffnung sind jetzt natürlich geschützte Unternehmen, die inrentabel waren, vor allen Dingen in der Industrie, wo die Kleidung ein T-Shirt $100 gekostet hat und im Ausland eben nur 10. Ja, aber die so geschützt waren, dass sie diese für $100 das in Argentinien verkaufen konnten, diese Unternehmen haben jetzt Probleme, die schrumpfen, während andere vor allen Dingen im Agrar- und Energiebereich da die wachsen. Jetzt die nächste Folie, bitte. So, hier sehen wir den Effekt auf die Armutsquote. Ja, hier sehen wir, wie die 2023 anstieg. Dann im ersten Halbjahr 2024 war sie über 50%, 52,9%. Und mittlerweile im zweiten Halbjahr 2025 nur noch 28,2%. Das heißt, Millionen von Argentiniern sind durch die Reform von Milei der Armut entkommen. Übrigens sind die Staatsausgaben etwa 30% real gefallen, ja, also um jetzt den Sanierungsfall anzusprechen. Ja, 30%, das wären in Deutschland ungefähr 600 Milliarden. Stellen Sie sich vor, wenn man das innerhalb weniger Monate kürzen würde, was hier los wäre. Oder auch nicht, weil wenn die würden nicht mehr finanziert werden, um da auf die Straße zu gehen. Ja. Also 30% gesenkt, die Staatsausgaben. Und das hat natürlich Spielraum gebracht für die private Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, das 15-prozentige Defizit, was bestand, das hatte der 15% vom Bruttoinlandsprodukt Defizit hatte der Staat ausgegeben. Das ist jetzt weg. Das heißt, 15% nimmt der Staat nicht mehr in Anspruch, sondern steht Unternehmern zur Verfügung, um neue Projekte durchzuführen. Ja, und das hat natürlich da sehr positive Auswirkungen auf den Wohlstand der Argentinier. So, nächste Folie. Was können wir jetzt von Milei lernen? Milei ist inspiriert von den Ideen der österreichischen Schule. Und was ist die Hauptaussage, Haupterkenntnis der österreichischen Schule der Nationalökonomie? Ich würde sagen, es ist auch die Haupterkenntnis der Wirtschaftswissenschaften insgesamt. Oder um noch weiter zu gehen, die Haupterkenntnis aller Wissenschaften. Ja, also in meinen Augen wichtiger als Kernfusion oder Elektrizität oder Penicillin. Diese Erkenntnis teile ich Ihnen heute mit, also das verschweige ich auch nicht. Und die ist eben die freiwillige Kooperation der Menschen hebt die Zivilisation auf immer neue Höhen. Von ganz alleine, spontan, ohne Manipulation von oben, ohne Staat. Ja. Das ist die Haupterkenntnis der österreichischen Schule. Das ist natürlich schockierend für viele, weil wir sind auch gewohnt, dass der Staat eben Krankenhäuser baut, Straßen, Schulen. Früher hat er Telefone hergestellt. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass es auch ohne geht. Aber als Wissenschaftler muss man alle Dogmen hinterfragen, auch das Dogma, dass der Staat notwendig ist. Und da ist eben die Erkenntnis der österreichischen Schule, nein, er ist nicht notwendig. Alle Güter und Dienstleistungen können besser, effizienter und gerechter ohne den Staat bereitgestellt werden. Was der Staat verspricht, kann er nicht halten. Es ist wissenschaftlich unmöglich. Ja, das ist der Fehler, der wissenschaftliche Irrtum des Sozialismus, des Etatismus. Der Staat kann die Informationen, das Wissen nicht haben, das Ergebnis der freiwilligen Kooperation des Marktes zu verbessern. Weil gerade dieses Wissen, was produziert werden soll und wie es produziert werden soll, dieses Wissen gibt es nicht. Das wird erst entdeckt von Unternehmern im Marktprozess, die miteinander rivalisieren. Und deswegen ist es ein intellektueller Fehler, zu glauben, der Staat könne das Ergebnis verbessern. Und der Staat ist natürlich auch Zwang und Gewalt. Das ist die Natur des Staates, Zwang und Gewalt. Und zwar Gewalt gegen die Natur des Menschen, das, was uns ausmacht. Und das ist der freie Wille und Kreativität. Und deswegen ist der Staat eben auch unmoralisch, ungerecht. Und das betont Milei immer wieder, dass der Sozialismus, der Etatismus ist nicht nur wirtschaftlich ineffizient oder eine Katastrophe führt in die Armut. Ja. Er sagt, er ist kulturell eine Katastrophe, weil er gleichmacherisch ist. Er ist sozial eine Katastrophe, weil er den sozialen Zusammenhalt zerstört. Er zerstört die Familien und die freiwillige Nächstenliebe. Ästhetisch ist er eine Katastrophe. Ja, braucht man nur die Plattenbauten zu sehen und vergleichen mit Westdeutschland oder auch ja, die Gestalten, die der Sozialismus hervorbringt. Ja, er sagt immer, wir sind auch ästhetisch dem Sozialisten überlegen. Und natürlich moralisch. Ja, moralisch ist der Sozialismus ungerecht, weil er eben auf Gewalt, auf Zwang aufbaut. Und, ja, da, und das ist in meinen Augen da, mit das wichtigste Argument. Selbst wenn der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ineffizient wäre, müsste man sie bevorzugen, weil sie gerecht ist, weil es da um Freiwilligkeit geht. Aber Gott sei Dank führt die Freiwilligkeit auch zu mehr Wohlstand, was natürlich auch kein Zufall ist, weil es eben in unserer Natur liegt, frei zu sein, freien Willen zu haben und unsere Kreativität auszuleben. Und das führt natürlich dann auch zu mehr Wohlstand. Von daher gibt es da keinen Zielkonflikt. Aber das ist auch, was die Leute mehr anspricht. Ja? Milei hat den Leuten gezeigt, guck mal, es gibt diese Politkaste, dazu gehören die Politiker, dazu gehören die Unternehmer, die Subventionen abgreifen, die geschützt werden vom Staat, dazu gehören die Medien, die subventioniert werden, dazu gehören die NGOs, dazu gehören die Gewerkschaften und die haben alle ein gemeinsames Interesse und das ist gegen euch, gegen die hart arbeitende, anständige Bevölkerung Argentiniens. Und die hart arbeitende, anständige Bevölkerung Argentiniens hat das verstanden. Und deswegen ist Milei gewählt worden. Und Milei, und das können wir von ihm hauptsächlich lernen, hat es geschafft, diese Ideen zu transportieren. Er hat den Kulturkampf, wie er das bezeichnet, über 10 Jahre geführt. Im Fernsehen, im Radio, in Vorträgen, in Beiträgen, in Zeitschriften. Und hat zu einem Mentalitätswechsel in Argentinien geführt. Die jungen Argentinier, die haben nicht mehr Che Guevara-T-Shirts an. Nein, die haben Javier Milei-T-Shirts an, wo Viva la Libertad Carajo draufsteht. Und das ist der Mentalitätswechsel, den wir auch in Deutschland brauchen. Und ohne den wird es auch keine Änderung geben. Und wir können das auch nur erreichen, wenn alle hier mitmachen, die Ideen der Freiheit verbreiten. Und dann können wir auch Erfolg haben. Von daher, Viva la Libertad Carajo. Vielen Dank.